Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Filmpodcast in seiner wahrscheinlich absolut verfluchtesten, spektakulär zum Scheitern verurteiltesten Folge aller Zeiten. Wir sprechen über Corpse Party und warum die Folge wahrscheinlich ein absolutes brennendes Fiasko wird, erklärt Christoph Petersen von Filmstarts, der natürlich ebenfalls dabei ist. Hallo Christoph.
Guten Morgen. Naja, also ich nehme mir ja seit 35 Folgen vor, diesen Podcast mal unter einer halben Stunde zu halten. Wenn wir das heute nicht schaffen, dann nie. Ne, das mal so. Das ist unsere Chance, endlich den Erfolg zu feiern, das so schnell abzuhaken, wie es eigentlich die meisten Videospielverfilmungen auch verdienen. Ja, in diesem Fall, also wir haben uns ja 2 Filme ausgesucht, also ich, 2 japanische Low-Low-Budget-Filme, die schon während man die guckt relativ verwirrend sind. Also ich habe immer mal gestoppt und nebenbei den Wikipedia-Artikel gelesen, um mir für die letzten 5 Szenen durchzulesen, was zum Teufel da eigentlich passiert ist. So, und dann wollten wir natürlich am nächsten Morgen aufnehmen. Dann kam erst bei mir eine Lungenentzündung dazwischen. Dann hatten wir 2-3 Wochen später eine Aufnahme, wo ich solchen Heuschnupfen hatte, dass man sich das nicht anhören konnte. Dann wurdest du krank. Jetzt ist es 4 Wochen, nachdem wir die Filme gesehen haben oder so. Heute Morgen, ich weiß nicht, ob du verpennt hast, auf jeden Fall warst du viel zu spät da. Und dann hat auch noch Skype rumgesponnen. Und
Skype war es. Ich habe halt nicht geschnallt, dass du anrufst. Und ich sitze hier immer nur und denke, na, wenn Skype aufploppt, ist er da. Und das, ja. Das war ein Fehler.
Genau, also Skype mochte uns heute Morgen auch überhaupt nicht. Hören konnten wir uns auch nicht. Und ich gehe davon aus, dass das, was wir gerade reden, dass wir das auch für die Tonne produzieren, weil wir am Ende der Aufnahme feststellen werden, dass es sonst was für technische Probleme gab. Deswegen rede ich heute auch so völlig entspannt drauf los, weil ich davon ausgehe, dass nichts von dem, was ich gerade sage, irgendwann mal jemand außer André hören wird, wenn ihr es doch tut.
Ist ja auch befreiend.
Ist auch befreiend. Alles, also wenn ihr das alles jetzt hört, dann haben wir den Voodoo-Fluch besiegt. Ja, also wir haben The Ring durchgespielt und ja, können wir stolz auf uns sein.
Wir müssen auch davon ausgehen, dass auch diese Aufnahme verflucht ist und dass das wahrscheinlich schon auf jeden Hörer überspringt. Die genauen Konsequenzen sind unklar. Wir drücken euch die Daumen, dass es nicht so schlimm wird und sorry. Aber ihr wisst, wie das funktioniert. Man muss das weitergeben, damit es aufhört.
Wenn wir die dann raushalten, wir werden jetzt ja dann so anhand der Hörer von dieser Folge, wenn sie dann überhaupt läuft, irgendwann in den nächsten Tagen und Wochen Feedback bekommen von den Leuten, die jetzt verflucht sind. Und dann werden wir versuchen, die Regeln rauszukriegen, ne? Ob man dann nach 72 Stunden irgendwie in den Brunnen stürzt oder so. Also irgendwas wird ja da so passieren, ne?
Wirst du von einem unsichtbaren Etwas verfolgt?
Ja, oder ob man irgendwelche japanischen kleinen Mädchen mit schwarzen Haaren sieht, die einem irgendwas antun oder einem eine Schere ins Ohr rammen. Wenn wir es rausgefunden haben, werden wir den Artikel dazu, was genau euch blüht, auf Filmstarts veröffentlichen. Also haltet die Augen offen.
Ja, ganz genau. Also bitte ein bisschen Sensibilität mitbringen. Ja, ein bisschen darauf achten, die mysteriösen Unfälle in eurer näheren Umgebung nicht einfach dem Zufall zuschreiben. Ja, gucken, ob jetzt in euren Glückskeksen in der nächsten Zeit besonders obskure Botschaften auftauchen. Ihr kennt das ja. So, jetzt sprechen wir über Corpse Party, so gut wie es uns noch möglich ist. Wir haben uns ja beide, glaube ich, ziemlich geweigert, die Filme nochmal zu schauen. Oder hast du das getan?
Nee, natürlich nicht. Dafür sind die auch nicht gedacht.
Das ist ja genau, der Autor würde es nicht wollen.
Genau.
Ja, also Christoph hat sich Corpse Party ausgesucht. Eine quasi Kult-Franchise, die seit 1996 unterwegs ist, enorm viele Teile hervorgebracht hat, von denen ein Großteil aber anscheinend nur immer erweiterte oder teils erweiterte Remakes von einem vergleichsweise kleineren Kader von zentralen Veröffentlichungen sind. Das ist so ein Ding, das hat seinen Anfang genommen auf so einem Disc-Mag in Japan, ist so ein, entwickelt auf Basis von so einem RPG-Maker-Urahn. Ne? Und wer RPG-Maker-Games kennt, RPG-Maker ist eine Software, mit der kann man so selber kleine Top-Down, hauptsächlich Top-Down, kannst du auch anders machen, aber ne, Rollenspiele, Adventures und sowas zusammenklicken. Das hat eine sehr große Community, das hat sehr viele Spiele, so, auch viele so kleine Erzählspiele hervorgebracht. Ja. Und das hier, das orientiert sich anscheinend auch noch bei Sweet Home von Capcom fürs NES, das war seinerseits als eine Inspiration für Resident Evil gilt und im Grunde genommen also aus dieser Top-Down-Pixel-Perspektive sehr schlicht wird eine Geschichte erzählt. Das sind Schüler, sehr junge Schüler, die müssen nachsitzen und werden dann in eine verwunschene Grundschule transportiert und dann passieren ganz schlimme, grausame, gruselige Dinge. Das ist so die Grundprämisse des Spiels oder der Spielreihe, auf der dann jetzt die beiden Filme basieren.
Genau. Und im Gegensatz zu dir habe ich das erste Spiel ja in einer der Remake-Fassungen. Aber ich glaube, ich habe ein Remake gespielt, das quasi 1:1 das Spiel ist, bloß einen Tacken besser aussieht. Also nicht irgendeine erweiterte Version. Habe ich ja angefangen zu spielen. Und anscheinend geht das noch weiter, ne? Also es gab jetzt in einer merkwürdigen Reihenfolge verschiedene Remakes für die Switch. Also da kam, glaube ich, der 8. Teil vor dem 1. Oder so ähnlich. Aber jetzt im Herbst kommt der offizielle 2. Teil von Corpse Party. Und das ist, so wie ich das verstanden habe, wirklich ein komplett neues, großes Spiel, das jetzt 3 oder 4 Jahre in der Entwicklung war für die Switch. Also ja, das wird also jetzt im Herbst nochmal richtig groß. So. Also anscheinend gibt's da immer noch eine gewaltige Fanbase.
Knallt's nochmal so richtig. Also wie groß die Fanbase ist, weiß ich nicht, schwer zu beziffern. Aber das Ding hat sich immerhin bis in die Gegenwart gerettet und gehalten. Und scheint so eine Art japanisches Five Nights at Freddy's zu sein, ne? So ein sehr simples Spiel, hat so einen Achtungserfolg errungen und dann über die Zeit irgendwie einen enormen Berg an Lore aufgehäuft und diverse Sequels, Remakes und ähnliches hervorgebracht. Also musste zumindest an sowas wie Five Nights at Freddy's denken dabei.
Ja, aber ich glaube, die Story, also ich habe ja, wie gesagt, den ersten Teil angespielt, ein paar Stunden. Ich habe jetzt 2 von 9 Kapiteln gespielt. Also man wird dann ja, also diese Schüler machen am Abend so ein Spiel, wo sie so eine aus Papier ausgeschnittene Menschenfigur zerreißen. Das ist irgendwie so ein Ritual, sowas bisschen wie was weiß ich, wie bei Candyman oder so, wo man dann 3-mal den Namen Spiegel sagt oder so und dann so eine Kreatur beschwört. Das ist halt auch so ein Ritual, was so eine urbane Legende ist, was dann aber halt doch funktioniert. Und sie landen in dieser Parallelwelt und haben alle ihre kleine Schnipsel in der Hand. Und man spielt dann in jedem Kapitel eine von diesen Figuren, die sind dann getrennt und man muss durch diese Schule laufen und irgendwie wieder zurückfinden. Oder zumindest zu den anderen finden, weil so genau weiß ja keiner, was los ist. Auf jeden Fall ist sie verflucht. Und das Spiel an sich ist sehr simpel. Die Rätsel sind sehr simpel. Das ist eigentlich mehr eine Graphic Novel, bei der man zwischendurch mal ein bisschen hin und her rennt, würde ich jetzt sagen. Von meiner limitierten Erfahrung mit solchen Spielen. Und ich muss sagen, also dieses Ganze mit der Parallelhandlungsgeschichte und dieser Verflucht-Sache, das ist irgendwie so kompliziert auf eine schlechte Art. Also wo es einen auch nicht wirklich interessiert, weil dann dauernd neue Sachen aus dem Hut gezogen werden, die aber alle nicht interessant sind, ja, also einfach irgendwelche Paralleluniversumsregeln, die dann einfach da sind, aber das interessiert keinen. Aber die Figuren, also zumindest die ich in den ersten 2 Kapiteln erlebt habe, die waren, also da war ich mega erstaunt, dass das in den 90ern, ne, derart komplex war. Also du spielst als erstes 2 beste Freundinnen, von der die eine wohl heimlich in die andere verschossen ist und die andere ist aber so wahrscheinlich nicht lesbisch und so ein bisschen und das wird so mit dem typischen japanischen melodramatischen Pathos aufbereitet, aber ich fand das sehr deep, ich fand das tatsächlich bewegend und das ist halt so unfassbar böse, weil die eine hängt sich dann am Schluss und man versucht noch so, man muss dann so einen Eimer mit Gedärmen und Scheiße, der irgendwie vor der Mädchentoilette steht, auskippen und dann schnell wieder reinrennen, um das noch unter ihre Füße zu stellen und dann ist es doch zu spät. Und sie stirbt dann halt da, während du versuchst, sie noch irgendwie da hochzuhalten. Und auch zwischendurch, also was die Gore-Sachen angeht in dem Computerspiel, war ich jetzt total überrascht als jemand, der sich mit dem Genre nicht auskennt. Weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass die Art der Erzählung und so sich eher an Mädchen richtet als an Jungs, wie das erzählt ist. Und dafür fand ich den Gore schon echt heftig. Und gerade weil er sich gegen junge Teenagerinnen und Teenager richtet, was ja dann nochmal eine besondere Sache ist, war ich da, was das angeht, total überrascht. Ich habe dann aufgehört zu spielen, weil mir die Mechaniken nicht gefallen haben. Also die Rätsel waren super leicht, also die haben mir jetzt keinen Spaß gemacht, aber mich auch nicht genervt. Aber man kann dann zum Beispiel in einer Sektion oder in einem Kapitel so 3-4 Sachen machen oder nicht machen. Also was weiß ich, man kann eine Zeitung lesen oder man kann die nicht lesen so. Und man weiß jetzt aber nicht, was von beiden jetzt das Gute ist. Und am Ende des Kapitels kriegst du dann entweder das gute Ende, wo du ins nächste Kapitel kommst, oder du kriegst das schlechte Ende, wo gesagt wird, ja, es vergeigt. So, und von diesen Sachen zwischendurch musst du halt ein paar gemacht haben und ein paar nicht gemacht haben. Und du weißt aber nicht, welche. Und du hast auch kein Feedback dazu. Das heißt, also wenn ich es überhaupt weitergespielt hätte, hätte ich es mit dem Lösungsbuch gespielt. Weil da, also das ist für mich super schlechtes Game Design. Da hatte ich einfach keinen Bock drauf, einfach so ein Schalterrätsel da zu probieren, ne? Weißt du?
Ja. Also ich habe selber nicht gespielt. Ich habe mir Videos angeschaut dazu. Und fand auch, dass das für die Zeitperiode und natürlich auch für die Optik, ne, weil es ja diese schlichte Pixeloptik hat oder sowas, ist es natürlich schon sehr brutal. Es hat extrem düstere Themen. Aber auch das ist ja so. Ich finde, das ist auch so eine Parallele zu dem Five Nights at Freddy's. Das hat ja auch eigentlich eine Optik. Ja, diese animatronischen Figuren sehen irgendwie gruselig aus, aber das sieht aus wie so Kinderhorror, ne, wie aus irgendwie sowas wie dieser Gänsehautreihe oder sonst irgendwas, und hat dann aber auch doch diese super düsteren Backstories mit dem Kindermörder und sowas, ne. Also auch da sind, finde ich, so Parallelen, dass da, sag ich mal, die Gewässer viel tiefer sind, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Auch wenn das jetzt hier vielleicht nochmal mit mehr Ebenen passiert.
Genau, also zumindest, das gilt ja auch für Five Nights at Freddy's, die extra Ebenen sind dann eher im Spiel oder in den Spielen als im Film.
Ja, genau. In beiden Fällen kann man verstehen, warum die Leute die Spielereihe gut finden, und die Verfilmung ist leider scheiße. Hier, im Gegensatz zu Five Nights at Freddy's, fehlt halt auch noch das Geld.
Genau. Es gibt ja schon auch mehr, ne? Es gibt ja irgendwie genau bevor jetzt diese beiden Filme, also das war 2015 und 2016, sind die rausgekommen, Corpse Party und Corpse Party Book of Shadows. Und noch 1-2 Jahre vorher gab es auch noch eine Anime-Miniserie, die in ihrer Gesamtlaufzeit auch so bei knapp unter 2 Stunden rauskommt, also ein etwas längerer Film quasi. Der hat einen deutlich besseren Ruf, aber wir gucken ja keine Serien, also haben wir das andere geguckt.
Ja, genau. Außerdem wusste man das ja nicht vorher. Das hätte ja jetzt hier eine total unentdeckte japanische Horrorperle sein können. Ja? Verkannt vielleicht sogar.
Ja, deswegen habe ich es ja ausgesucht. Also ich bin wirklich durch die Wikipedia-Liste der Videospielverfilmung gegangen und habe mir eine rausgesucht, von der ich null wusste, wo es gleich 2 Filme sind, die ich noch nicht gesehen habe, weil letzte Zeit haben wir zu oft Filme besprochen, die ich schon kannte. Und wenn ich die dann nochmal gucke, dann sind das so 2 Stunden, wo ich dann nicht mal das in meine große Liste eintragen kann und die Liste meiner gesehenen Filme nicht von irgendwie 18.703 auf 18.704 springt, sondern einfach so bleibt, weißt du? Das ist eine Motivationsfrage. Ja. Also notfalls gucke ich ja Filme einfach nur, um einen mehr gesehen zu haben. Aber wenn auch noch das wegfällt und dann der Film nichts taugt, weißt du, nur um mit dir zu sprechen, einen Film zu gucken, weiß nicht. Muss dann manchmal sein.
Krieg nicht mein Herz live on air, Christoph. Das geht nicht. Die Leute mögen keine negativen Emotionen im Podcast.
Ja, weiß ich nicht.
Also, du meinst, kommt drauf an, von wem.
Bei euch im Forum kriege ich ja oft richtig positive Kritiken. Was den Unterhaltungswert angeht. Und die Sachen, wo meine Negativität besprochen wird, das überlese ich. Da müssen die durch.
Ja, du weißt,
wie heißt also, das? Alles Snowflakes by the Pot.
Natürlich, ja, verstehe. Ja. Ja, trotzdem müssen wir, also als quasi Häuptling der Snowflakes, möchte ich bitte, dass die emotionalen Grausamkeiten im Rahmen bleiben. Ja,
die überlassen wir dem Spiel.
Ja, oder dem Film. Genau, ja. Und jetzt also die Verfilmung. Ja, ne? Also, weiß nicht. Sorry. Das, ich habe ehrlich gesagt tatsächlich diesmal gar nicht die üblichen Angaben. Also wir wissen, glaube ich, auch gar nicht, was da jetzt wieder budgetiert gewesen ist oder sonst irgendwas. Ich vermute,
also wir
dass
können
die,
sagen, die hatten nicht viel Geld.
Nee, die hatten ganz wenig Geld.
Sehr also ich schätze mal schon so, also wirklich wenig Geld. Also ich rechne mal mit
richtig, extrem wenig.
100.000 oder so, wenn überhaupt.
Ich weiß nicht so, die haben ja so ein Pop-Sternchen da als Schauspielerin und die könnte schon ein bisschen mehr gekostet haben. Aber ich glaube, für alles andere war dann wirklich noch, weiß ich nicht, vielleicht auch, also 100.000, vielleicht auch nur 50.000 über.
Genau, ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie teuer die Lizenz war, ne? Das, keine Ahnung, was die da für einen Deal hatten.
Ja. Keine Ahnung, wahrscheinlich zum reinen Royalty-Deal oder sowas, weißt du? Kein Geld vorab, sondern nur Gewinnbeteiligung, wenn hinterher was bei rauskommt. Also das Ding ist so, man sieht ja Filmen gerne so ein bisschen an, ne, wie viel Kohle war denn zur Verfügung. Und der hier ist halt wirklich so. Man sieht die absoluten, sag ich mal, Signale, die normalerweise eher sogar für so Studentenproduktionen sprechen, ne? Also zum Beispiel herunterhängende Laken, Vorhänge und Plastikplanen, wenn die zur Set-Dekoration benutzt werden, um Räume abzuhängen, die einfach sonst, keine Ahnung, aussehen würden wie ein weiterer Raum in dem leerstehenden Gebäude, in dem wir jetzt Nachmittag filmen dürfen. Sowas sieht man halt echt ganz gerne, wenn Leute sagen, komm, lass uns einfach mal mit der Kamera in den Wald gehen und einen Film drehen. Und sowas trifft man hier schon häufiger an, wo man das Gefühl hatte, so, ja, okay, da war das Geld eigentlich nur da, um eben zu sagen, komm, wir hängen den Raum ab und machen den ein bisschen kleiner und für Beleuchtung gucken wir mal. Wir haben drei Lampen, wir mal schauen, wie wir die diesmal hinstellen und das war's.
Genau, also das heißt in meiner Bubble Heizungskellerfilm.
Ja, das ist auch sehr gut.
Ja. Gibt's aber, also sowas gucken zwar die meisten Leute nicht, aber ich gucke ja sehr viel davon. Also das gibt's auch in der Low-Budget-amerikanischen Horrorschmiede, sehen die auch alle so aus oder noch schlechter. Also das.
Ja, überall, wo halt die Kohle wirklich so, selbst die untersten B-Movie-Kategorien unterschreitet, fängt das dann häufig an so auszusehen. Es gibt ja auch teilweise zumindest Szenen in einigen Uwe Boll-Filmen, die so aussehen, wo klar ist, also das ist jetzt nicht, da gibt's nicht sowas wie einen Set, das gebaut wurde. Da gab's kein großes Budget für Ausstattung oder sonst irgendwas. Man darf spekulieren, ob es überhaupt ein Budget für Kostüme gab oder ob man denen nur gesagt hat, komm, bring doch einfach was Hübsches mit. Ja. Das sieht dann halt so aus. Damit kann man aber auch durchaus coolen Kram machen. Ne? Ist nicht so, dass damit jetzt sozusagen schon die Leviten gelesen wären, sondern theoretisch können auch solche Filme cool sein. Ne? Aber das ist natürlich schon erstmal ein Handicap.
Genau, also wir haben ja schon den Katzenfilm gesehen. Der hatte bestimmt noch weniger Geld und der war super. Nicht, dass ich noch wüsste, wie der hieß, aber der war super. Ja, guck mal so 15 Folgen zurück. Da haben wir über so ein Katzen-Handy-App-Spiel gesprochen. Das war super. Das hat bestimmt nur so 10.000 gekostet oder so, wenn überhaupt.
Ja, wenn überhaupt, ne? Und dann, da war ja die eine Szene, ne? Die war ja geil, die mit den Katzen.
Ja, die mit den Katzen, genau. Die haben ja leider keine Katzen. Das ist halt auch alles sehr matschig und düster, weil es spielt halt nachts in geschlossenen Räumen, ne? Sieht man jetzt auch nicht so viel. Ja.
Ja, das ist aber auch besser. Also der Film ist echt ziemlich werktreu erstmal, was so die ganze Grundprämisse angeht. Ne? Auch da Schüler, der verschwendet auch keine Zeit wenigstens. Ne? Also es ist also wenigstens keiner von denen, wo du denkst, oh Alter, jetzt komm, mach. Ja, komm endlich zum Punkt. Sondern der Film, der steigt ein und sagt so, hier sind Schüler, bereiten irgend so ein Schulfest vor. Eine Schülerin verlässt bald die Schule, alle sind traurig. Und dann auf einmal kommt jemand um die Ecke und sagt, hier, komm, lass doch mal das Ritual machen von Sachiko, wo man das Papiermännchen zerreißt. Weil dann werden wir, keine Ahnung, bleiben wir immer Freunde oder sonst irgendwas. Und alle so, ja, komm. Machen wir und dann klappt das und auf einmal sind sie in der verwunschenen, komischen Geistergrundschule, der Tenshin-Grundschule.
Genau, und dann trennt man sich und rennt so in so Zweierteams oder auch mal alleine durch diese Schule und versucht rauszufinden, was los ist.
Die wachen dann auch so auf, also es gibt so einen weirden Schnitt, wo man erst gar nicht weiß, was soll denn jetzt passiert sein, und dann wachen die halt alle auch an unterschiedlichen Orten an dieser Schule auf.
Genau. Und ich weiß ja, wir haben ja schon mal eine Viertelstunde aufgenommen, bevor mein Heuschnupfen zu heftig wurde, vor 3 Wochen oder so, weiß ich nicht. Und
damals,
wo wir damals schon waren, war ja, dass ich den Gore ja mochte. Also die haben schon, teilweise ist es digital, aber das meiste ist handgemacht.
Also ich finde, also Moment mal, also der Gore ist schon eigentlich schon zu groß aufgehängt. Es gibt eigentlich so pro Film 2 vernünftige Gore-Szenen. Vielleicht
ja, aber die haben
mal auch 2,5.
Aus dem ersten Spiel haben sie diese ikonische Szene genommen. Ich sag jetzt einfach mal ikonisch, weil das eins der Sachen ist, die mir am meisten hängen geblieben sind, wo die Gedärme aus der Wand kommen, weil da wohl offenbar, es wird nicht genau erklärt, aber es könnte zum Beispiel
sein, dass
bei dieser Parallelreise jemand aus Versehen mitten in der Wand wieder.
Nein. Stimmt nicht. In dem Film sieht man, dass die beiden Geisterkinder einen von denen nehmen und den schmeißen sie einfach an die Wand. Und die sind so schnell, dass er da zerplatzt, als würdest du halt irgendwie so einen Wasserballon an die Wand werfen.
Ja, genau. Okay, super. Genau, aber das Bild am Schluss ist, du hast eine Wand irgendwie, wo die aussieht, als ob da so die Gedärme rausquillen. Und das haben die Hand nachgebaut und das haben die gut gemacht. Also natürlich ist es sehr düster, das heißt, du musst jetzt nicht so absolut perfekt sein, aber ich meine, mit dem Trick arbeiten ja Gore-Experten seit 40 Jahren, das ist okay. Oder 50. Und da gab's noch so ein paar Sachen, die ich einfach, am Schluss gibt's dann noch diese Folterszene mit der rausgeschnittenen Zunge und so.
Ja,
also
genau.
das sind die Sachen, die ich so, wo ich sage, das war nett. Also das, da haben sie sich noch mit am meisten Mühe gegeben.
Ja, also es gibt für jeder der beiden Filme hat so 1-2 Money Shots. Im ersten, die Szene mit der Wand, die ist eigentlich scheiße gemacht. Der Effekt, wenn die Kinder dann auf einmal so super schnell laufen, ist halt einfach so ein Zeitraffer-Effekt, der total kacke aussieht. Die Gedärmewand, ja, okay, nette Plastikgedärme an der Wand. Eigentlicher Money-Shot ist halt, wenn am Anfang der erste Kill, da ist nämlich noch eine Lehrerin, die mittransportiert wird, die einzige Erwachsene, und der wird direkt mit so einem Vorschlaghammer das Gesicht eingeschlagen. Und das ist tatsächlich ein überraschend deftiger Splatter-Effekt, mit dem sie direkt so einen Ton setzen, wo ich gedacht habe, so, oh, okay, also sieht aus wie Grütze erstmal alles, aber vielleicht werden wenigstens die Splatter-Effekte ein bisschen Schauwert mitbringen. Problem ist, danach wird eigentlich fast ausschließlich bei allen anderen Kills immer abgeblendet, weil da offensichtlich das Budget war damit schon fast erschöpft. Und dann gibt's noch eine Szene, die nochmal drastisch ist, weil dann halt auch noch dem jüngsten 8-jährigen Kind die Zunge abgeschnitten wird, wo man einmal das Gefühl hat, wie der Film hat irgendwo in der Ecke ein bisschen Geld und auch Eier gefunden, aber das war's.
Genau, und ansonsten rennen alle irgendwie durch dunkle Gänge, die auch tatsächlich ein Heizungskeller sein könnten. Und das Problem ist, dass natürlich das alles mehr oder weniger werktreu ist, also hier sind die mehr zusammen. In den Spielen sind sie ja wirklich alle getrennt bis dann ganz zum Schluss, so wie ich das verstanden habe. Hier laufen die sich öfter mal so über den Weg, ne? Aber insgesamt sieht man meistens so kleine Gruppen oder einzelne Leute, die rumrennen. Und diese ganzen Themen, die im Spiel drinstecken, die werden hier halt angerissen, so als Fanservice. Also diese heimliche lesbische Liebe und gewisse Eifersüchteleien und was da sonst noch alles drinsteckt und für Anbeziehungen. Aber die haben halt überhaupt keine Zeit, daraus was zu machen, ne? Also das pathetische Melodrama, was du für diesen Stoff eigentlich unbedingt brauchst, damit der funktioniert, der zündet halt nicht, da wird nur angerissen. Also du, wenn du das Spiel gespielt hast, dann erkennst du zwar die Konflikte wieder, die werden alle kurz, was weiß ich, mit ein paar Sätzen mal zusammengefasst, aber im Spiel hat's mich ja eher genervt, dass es zu viel Text gab, ne? Wie immer bei diesen JRPGs. Aber es hat zumindest funktioniert, weil dann haben die halt wirklich so lange drauf rumgerissen, bis es dann auch gezündet hat. Und hier wird das alles nur ganz oberflächlich abgehandelt und das funktioniert für sich überhaupt nicht.
Ja, das ist halt auch alles ganz wild zusammengeschmissen. Also vermutlich halt auch für Leute, von denen man denkt, dass sie die Story eh schon kennen. Also, weil wenn du dem folgst ohne Vorinformationen, dann ist es schon ziemlich kritisch, ne? Da wird halt ganz wild mit Begriffen um sich geworfen. So, ja, wir sind in der Kisaragi-Lehranstalt, die früher die Tenshin-Grundschule gewesen ist, wo Sachiko vielleicht verschwunden ist und da gab's Morde an Dingsbums und dieses und jenes und dann Name hier, Bezeichnung dort, alles schwierig. Nochmal ein bisschen schwieriger, weil das natürlich alles mit japanischen Begriffen für das westliche Ohr noch ein bisschen schwieriger zu merken ist, wenn man dann nicht wahnsinnig viel Erfahrung hat. Und dann auch, also nächste Schicht, die das nochmal schwieriger macht, ist die deutsche Übersetzung, die teilweise halt echt anstrengend ist, wo dann auch gesprochen wird, das klingt manchmal so wie hier diese holländische Comedy auf Deutsch übersetzt, sowas wie New Kids Turbo, wo einer sagt, oh mein Gott, hat sie umgebracht, nur weil sie mir einen Regenschirm bringen wollte, Junge, was halt überhaupt nicht passt. Und das ist halt dann nochmal extra schrecklich. Die Dialoge sind nicht gut geschrieben oder nicht gut übersetzt. Das lässt sich jetzt leider im Rückblick so nicht mehr feststellen. Die ganze Ausstattung ist so billig, dass dann halt auch alberne Dinge passieren, wo sie dann in so einer Art Operations Center sind, wo quasi eine Überwachungskamera oder Überwachungskameras der Schule sind und dann ist das aber, weil kein Budget für nix da war, ist das halt einfach ein Videorekorder an einem Fernseher und dann schalten sie die Überwachungskameras durch, indem sie auf dem Videorekorder rumdrücken. Dialoge, die völlig sinnlos sind und die dann auch hinterher sogar tatsächlich vom Film quasi nochmal karikiert werden, wo sie dastehen, also das jüngste Mädchen, Yuka, ist entführt worden von zwei Geisterkindern und man denkt so, ja, jetzt ganz dringend wollen sie das jüngste Mitglied ihrer Truppe retten und dann bleiben sie aber auf einmal stehen und machen irgendwelchen anderen Scheiß und gucken irgendwelche Videotapes, die sie gefunden haben, mit der Begründung, ich glaube, die Seelen der Kinder werden Yuka nichts tun. Ja, und dann so, und dann gibt's einen Dialog, den habe ich mir notiert, ja, der dann so weitergeht mit, aber hast du nicht gesagt, sie haben Mayu ermordet? Und sie dann, ja, aber nur weil sie ja Yoshiki milde irritiert hat, ne? Und dann so, ja, okay, dann können wir erstmal hier bleiben und das Tape von dem Horrorautor schauen, der verschwunden ist. Es ist alles wirr, komplett wirr.
Also, jetzt beneide ich dich fast, aber ich habe natürlich die japanische Originalversion geschaut und da sprechen die schon mit dem. Hast du den zweiten dann zumindest auf Japanisch gesehen? Den gibt's ja gar nicht auf Deutsch, ne?
Ja, genau. Ja,
haben da natürlich schon diesen, also was man oft im japanischen Kino sieht, diesen sehr pathetischen Gestus, wenn die reden, ne? Als ob jeder Satz so das Wichtigste ist ever. Und aber das ist Geschmacksfrage. Also ich glaube, die Schauspieler im Japanischen sind schon irgendwie okay. Das waren jetzt nicht die allerschlechtesten ever. Also das und ob die jetzt gut gesprochen haben oder nicht, das wage ich mich jetzt, wenn ich es auf Japanisch mit Untertiteln geguckt habe, nicht zu bewerten. Das überlasse ich dir dann. Also.
Ja, also keine Ahnung. Wie gesagt, also das sind halt verschiedene Verfremdungsebenen, die dazukommen, ne? Weil ich nicht weiß, was hat die Übersetzung kaputt gemacht und was ist dann nochmal zusätzlich durch die deutsche Synchro kaputt gegangen. Wenn sie aber jetzt nicht irgendwie das komplett entstellt haben, was da gesagt wird, dann ist auch einfach das Arrangement der Dialoge scheiße.
Also, ja, das ist es. Also das ist also auch den Untertiteln nach. Also das, aber die haben halt all diese, also, gibt ja, also ich glaube, wenn du den ganzen Text aus dem ersten Computerspiel einfach als Buch veröffentlichst, dann kommt da eine ganze Menge zusammen, ne? Und die haben da halt irgendwie immer nur so Bruchstücke von zusammengeschmissen, um irgendwie daran zu erinnern, aber nichts davon zu Ende ausgearbeitet. Und das wird dann auch sehr schnell sehr ermüdend, ne? Es ist eh anstrengend, diesen düsteren Digital-Look einfach überhaupt zu gucken, ist schon anstrengend. Dann leicht sich da sehr viel. Und diese ganzen Informationen werden nur reingeschmissen, ohne dass damit wirklich was emotional gemacht wird. Und das ist dann, also es ist schon anstrengend, den Film zu gucken.
Ja, genau. Es ist einfach nur Dinge passieren. Es kommen Einblendungen, um welchen Raum es sich da jetzt handelt, weil das halt auch im Spiel passiert, so ein bisschen auch wie in Resident Evil, ne, dann auch steht irgendwie so jetzt hier Resident Evil Police Headquarters 9:32 oder sowas. Das macht hier keinen Sinn, es macht irgendwie nur noch auffälliger, dass irgendwie gefühlt jeder Raum gleich aussieht oder jeder zweite zumindest. Und du hast da halt einfach, das rollt einfach an einem vorbei. Es gibt da nichts, wo man sich irgendwie wirklich dran anheften kann. Es gibt keine Figur, die wirklich interessant ist. Es gibt keine, die ganze Handlung ist einfach nur so verworren. Da passieren halt einfach Dinge und am Schluss kommt dann eine schockierende Auflösung, wie sich das gehört, ne? Also diese ganzen Erzählungen über irgendwelche Geistererscheinungen müssen ja dann hinterher darin münden, dass in der finalen Auflösung enthüllt wird, welches entsetzliche Trauma dazu geführt hat, dass hier überhaupt Geister oder Dämonen oder sonst irgendwas unterwegs sind. Da wird es dann auch nochmal richtig düster, ne? Weil das Killerkind Sachiko stellt sich halt raus, das musste seiner Mutter beim Sterben zusehen, nachdem sie sich dem Direktor der Schule der sie vergewaltigen will, verweigert hat. Und das sind dann halt auch schon nochmal so richtig saftige Themen, die da teilweise im vorbeifliegen auf dem Bildschirm, wo du auch so denkst, so, okay, wow, das auch noch.
Ja, aber den Teil fand ich okay. Also da wird's richtig böse. Also der Schulleiter hat dann seinen Hausmeister, der wohl den extra so aus so einer Irrenanstalt irgendwie rausgeholt, irgendwie so, ne? Der bringt dann für ihn alle möglichen Leute um und auch diese Frau und dann auch das Mädchen, weil das eine Zeugin ist. Und also das war schon, was damals passiert ist, ist wirklich, wirklich heftig. Da kann man schon mal was verfluchen, inklusive ja jetzt auch unserem Podcast. Aber ja, da gibt's noch einen schönen Schussgag. Den Schussgag fand ich, der ist auch richtig böse, aber den fand ich super. Also das ist für mich die beste Szene des Films. Ich weiß gar nicht, war das vor dem Abspann oder nach dem Abspann? Ich glaube vor dem Abspann.
Vor dem Abspann, ja, genau. Also sie entkommen.
Weil nämlich, ja, nee, es überleben quasi drei Leute. Ein Junge, seine Freundin und eine andere Freundin, die aber in den Jungen verknallt ist. Und die wollte dann zwischendurch, während die da die ganzen Räume durchsucht haben, ihre Nebenbuhlerin da aus dem Weg räumen und hat der deshalb ein falsches Stück von diesem Sachiko-Papier untergejubelt, weil sie dann dachte, okay, wenn wir nachher das Ritual rückgängig machen und sie hat das falsche Stück Papier, dann kann sie nicht mehr mit zurück. So, man bleibt für immer hier in dieser Paralleluniversum und sie kann halt den Jungen für sich haben. Und dann opfert sich aber der Junge, weil der das irgendwie gemerkt hat und tauscht dann das Stück und hat dann selbst das Falsche. Und als die beiden Mädels dann in der Realität wieder ankommen, sitzen sie so ein bisschen voneinander entfernt, dass eigentlich genau jemand zwischen sie passen würde, also der Junge. Aber statt dem Jungen ist da nichts und sie halten beide nur einen abgerissenen Arm von dem Jungen in der Hand. Das fand ich sehr schön und sehr böse.
Ja. Es war da, ehrlich gesagt. Es war... Die Arme sehen halt auch wirklich so richtig nach Gummi-Plastik-Prop aus.
Ja, das war jetzt wirklich wie so eine Splatter-Parodie oder so ein Gore-Fun-Film, ne? Nicht mehr so ja, zwischendurch, genau. Wo das dann doch versucht wurde, atmosphärisch zu machen. Aber das, was halt da drunter liegt, also mit dieser Eifersüchtelei und so, ich denke, im Spiel wird das richtig hard-hitting sein. Aber hier hat's halt auch nicht funktioniert, weil es auch nur mal so zwischendurch so kurz angesprochen wurde, ohne den richtigen Pathos freizulassen. Und dann wirkt das halt einfach mega übertrieben, dass nur weil sie da in diesen Jungen verschossen ist, ja, dann sie da in so einer Ausnahmesituation, wo die alle um ihr blankes Überleben kämpfen, dann irgendwie noch entscheidet, okay, ich werde jetzt noch zusätzlich sie da jetzt irgendwie aus dem Weg räumen und hier in so einer Monster-Geister-Parallelwelt lassen. Das wirkt halt mega, wenn du da nicht erstmal so 10 Minuten beigewohnt hast, wie sie ihr Herz ausschüttet und dass sie ihn über alles liebt und alles für ihn tun würde und auch sowas Extremes, wirkt das halt total affig, dass sie das durchzieht, ne?
Ja, und auch wie schnell sie derartiges Vertrauen fasst, dass das überhaupt so funktioniert, ne? Also erstens die quasi diese Rückabwicklung des Rituals, das Austauschen der Papierstreifen und so weiter. Und ja, wie gesagt, also wenn sie, offensichtlich glaubt sie ja daran, dass das funktioniert. Und es ist ja schon sehr grausam, da jemanden quasi in dieser Welt zurückzulassen. Und dann werden solche Entscheidungen halt auch einfach mal so getroffen. Ja.
Aber dadurch haben wir einen zweiten Teil. Sonst hätten wir keinen zweiten Teil. Weil jetzt im zweiten Teil, der dann ein Jahr später gekommen ist, also es muss ja zumindest ein Nischenerfolg gewesen sein, sofort weitergedreht, alles dieselben Darstellerinnen. Also, ja, geht. So, und jetzt müssen sie halt nochmal irgendwie freiwillig zurück, um das Ganze nochmal rückgängig zu machen, um den Jungen wieder zu retten und möglichst auch noch andere Leute, die da gestorben sind. Und dann gibt's da irgendeinen so komischen Knochen, den irgendeine Schwester findet. Und wenn man damit was macht, dann kann man das alles rückgängig machen. Und ja, dann kriegen wir quasi dasselbe wie im ersten Teil nochmal. Man hat das Gefühl, das Budget ist minimal höher, aber auch nur vielleicht.
Bisschen, ja, kleines bisschen.
Gibt ein bisschen mehr Gore als im ersten Teil noch. Also zumindest was die Anzahl angeht. Schere im Ohr und so fand ich ganz gut. Aber diesmal hat mich dann halt so diese zentrale Auflösung fand ich halt mega bescheuert. Also im ersten Teil das mit, wie Sachitsuo zustande gekommen ist und so weiter, okay. Aber im zweiten Teil ist jetzt die Mega-Auflösung, das ist noch eine, ich weiß gar nicht, ob das jetzt im realen Leben ihre Schwillingsschwester war oder dann nur in der Geisterwelt. Auf jeden Fall gibt es noch eine schwarze Sachitsuo, also jetzt nicht von der Hautfarbe, sondern einfach so eine, was weiß ich, so wie, als ob die da die ganze Zeit irgendwie in so einer düsteren Wolke rumrennt. Auf jeden Fall gibt's eine böse Sachiko, die noch viel böser ist als die andere Sachiko, die wir schon kannten, die ja vielleicht sogar eigentlich was Gutes wollte, auch wenn sie da diesen ganzen Geister-Hokus-Pokus veranstaltet hat. Und das fand ich alles total doof. Und da merkte man schon, das war sehr verzweifelt, wahrscheinlich auch schon im Spiel, um das jetzt irgendwie noch zu erweitern und da einen zweiten Teil zu machen. Und weiß nicht, mochte ich nicht.
Ja, der zweite war, ja, also in Teilen besser, also für mich natürlich alleine dadurch besser, dass es diesmal Originalversion mit deutschen Untertiteln gewesen ist. Das hatte zumindest schon mal den deutsche Synchro-Layer weggenommen, der ziemlich scheiße war. Es war auch gefühlt so alles ein Ticken besser, vielleicht besser, ein bisschen besser ausgeleuchtet. Die Schauspieler, weiß ich nicht, ob die sich, vielleicht haben die sich einfach weiterentwickelt, vielleicht hatten sie auch diesmal einfach mehr Zeit, also mehr, ne, konnten mal einen zweiten Take auch machen, also die wirkten diesmal ein bisschen kompetenter, aber ansonsten, es war wirklich der gleiche Film nochmal. Auch sofort wieder losgesprintet, ne? Nach 3 Minuten Ritual, zack, zurück, pop, 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 erster Kill von Sachiko, auf geht's, ne? Aber alles ansonsten sehr viel generischer und monotoner. Also wie oft alleine diese Figur läuft arglos auf einen eindeutig mörderischen Charakter zu und hält dann entsetzt inne, als ein Messer oder eine Schere im Wandtat-Szene in dem Film vorkam. Ist absurd. Also die ganze Zeit so, warum gehst du denn da jetzt hin? Ah, sie guckt entsetzt. Okay, irgendwas gerade in den Körper gerammt bekommen und so war's. Also es ist halt echt so, okay. Oh, wir haben für die Prop-Schere Geld ausgegeben, ja, wo sich die Klinge einfalten kann. Wir haben noch ein bisschen rote Suppe in der Ecke. Los geht's, gleiche Szene.
Genau, und was sie halt auch noch gemacht haben, ist, sie haben halt einfach quasi Evil Dead genommen mit dem Necronomicon und haben das jetzt hier auch noch hinzugefügt. Also es gibt jetzt so ein Buch des Todes, mit dem alle möglichen Kram angefangen wird und teilweise auch Szenen mehr oder weniger 1:1 kopiert sind aus Evil Dead. Ja, kann man so ein bisschen sich drüber freuen, dass man da die Zitate finden kann, aber jetzt wahnsinnig clever war das alles nicht. Der Höhepunkt natürlich so budgettechnisch und auch gore-technisch oder kreaturtechnisch. Es gibt halt irgendwas, ich weiß überhaupt nicht mehr was, aber irgendwas geht schief. Also entweder das Ritual oder die Ritualrückabwicklung. Und dann gibt es so ein großes Wesen, das quasi aus den Fleischklumpen von verschiedenen Menschen zusammengesetzt ist. Daran erinnere ich mich zumindest noch.
Ja,
und das fand ich so als Monsterschöpfung vom Aufwendigkeitsgrad hat man das von diesem Franchise nun wirklich an der Stelle nicht mehr erwartet.
Ja, das stimmt. Das habe ich mir auch notiert, dass das tatsächlich echt ganz netter Effekt ist mit diesem Fleischblob, der aus ganz vielen Körperteilen und so in sich verschmolzenen Gesichtern besteht. Und ja, und vorher ist ja auch dann halt auch, wenn bei so Evil Dead-mäßig bei dem Buch dann die Buchstaben wie so Ameisen von der Buchseite laufen und solche Geschichten. Und das, ja, wie du schon sagtest, ne, die Erwartungshaltung ist zu dem Zeitpunkt derartig niedrig, dass man da schon einfach positiv überrascht ist und sich denkt so, ach, ist ja gar nicht völlig inkompetent.
Ja, ich finde, das ist, so kann man das sagen.
Ja, aber ansonsten eigentlich die gleichen Probleme wie der erste, ne? Also es sieht immer noch billig aus, teilweise schreckliche CGI-Effekte, haben wir noch gar nicht erwähnt, gab es im ersten auch schon, ganz entsetzlich, wenn da so der Boden einbricht und das Ganze über CGI realisiert wird und es sieht aus wie, es gab vor Jahren mal so eine, ich glaube Action-Movie hieß die, das war so eine App, wo du einfach mit der Handykamera was filmst, ja, und dann machen die da auch so Overlay-Effekte rein, als ob da so ein Meteorit oder sowas in die Straße vor deinem Haus stürzt oder sowas, und auf dem Level war das, ne, also etwas, das mein Handy in 30-Sekunden rendern kann. Ungefähr so sah das aus. Also ganz, ganz scheußlich. Charaktere sind entsetzt über den brutalen Tod eines nominell laut Skript lieben Menschen und eine Szene später ist davon alles komplett weggewischt, nichts mehr spürbar, ist alles wie Versatzstücke, die einfach aneinander geschnippelt wurden. Da saß irgendein Editor hinter vor dem Rechner und hat sich gedacht, well, ich schätze, jetzt kommt die Szene.
Ja, also ich fand es auch dann auch wieder eine Qual irgendwann, weil sich das... Also es passiert zwar unglaublich viel, aber das heißt ja immer nicht, dass ein Film Tempo hat, ne? Das funktioniert ja anders. Geht ja, also ob man jetzt einen Film als langsam oder schnell empfindet, hängt ja eher damit zusammen, wie tief man da drin einsackt. Das ist hier halt wieder nicht passiert, wie im ersten Teil auch nicht. Also man kann halt auf der Haben-Seite sagen, alles ein bisschen besser gemacht. Die Story ist ein bisschen stringenter, was ja auch ein bisschen klischeehafter macht, aber es ist ein bisschen leichter, da drin zu bleiben. Dafür kommt diese ganze dunkle Sachiko-Sache dazu, die ich überhaupt nicht mochte. Also ich komme am Ende bei beiden Filmen mit derselben Wertung raus. Beim ersten war es halt doch irgendwie alles ein bisschen frischer. Im zweiten war es alles ein bisschen besser. Aber insgesamt, ja, wir haben es jetzt für euch entdeckt. Und ihr braucht es nicht gucken.
Entdeckt, ja.
Der zweite Teil ist ja auch, der erste Teil ist ja auch in Deutschland auf DVD und alles, ne? Aber das lief offenbar nicht so gut, weil der zweite Teil gar nicht in Deutschland verfügbar.
Die Reihe kennt, glaube ich, halt in Deutschland auch keine Sau. Ich kann nur davon ausgehen, dass das in Japan einfach noch wenigstens so einen gewisse Grundierung an Bekanntheit hat, wo es halt den Anime gab. Ich glaube, es gab auch Manga dazu. Ich habe auch den Eindruck, dass der Film entweder auf dem Manga oder auf dem Anime basiert, insbesondere der erste, weil es Einstellungen gibt, die aussehen, wie halt Einstellungen aussehen, wenn jemand so ein Comic-Panel nachbilden möchte. Ne? Einfach wie die Charaktere positioniert sind, die Körperhaltung und sonst irgendwas. Jetzt sind sicherlich die Einflüsse von Manga und Anime im japanischen Kino sowieso vorhanden, aber so wie man, wenn man Avengers-Filme schaut, weiß man auch, wo jetzt irgendwie Joss Whedon oder sonst irgendwer davor saß und gesagt hat, so, und dieses Comic-Panel, diesen Center-Spread aus Ausgabe so und so, den stellen wir jetzt 1:1 nach und da gibt's so ein, zwei Einstellungen in den Filmen, wo man das Gefühl hat, so, ah, Moment mal, ich glaube, ich weiß, was hier passiert.
Ja, und wenn etwas schon so oft in den verschiedensten Medien verbraten wurde, dann wird am Ende sowieso alles zusammengeschmissen, ne? Also da sind wir wieder bei dem Fleischklumpenmonster, so ein bisschen fühlt sich auch der ganze Film an. Und man wartet da halt durch für 90 Minuten und dann ist das schon eine Erlösung. Es ist schon Kampf, es war schon Kampf.
Ja, es ist.
Und dann wusste man ja, man muss gleich auch noch eingucken und der ist wahrscheinlich genauso.
Oder schlimmer.
Aber es gab keine Anzeichen darauf, dass es beim zweiten irgendwie deutlich besser wird, weil der wurde ja direkt gedreht und so, selber Regisseur, selbes Team. Da war jetzt nicht so die Hoffnung in mir, dass ich sage, okay, im zweiten wird das alles... macht das alles auf einmal Sinn und pustet mich weg. Aber ich habe mich dann an den kleinen Dingen erfreut. Ich habe ja kein Problem damit, schlechte Filme zu gucken. Dementsprechend. Also ich bin ja auch, also in unserer Reihe bin ich jetzt wahrscheinlich punktetechnisch auch gar nicht ganz unten. Also ich gebe beiden 2.
Okay. Also ich gebe denen mal 1,5. Weil es war eigentlich... ehrlich, es war größtenteils Crap. Wenn man ehrlich ist, war es größtenteils Crap. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die 0,5 gebe, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht auch wieder, weil ich hier Uwe Boll quasi ganz unten halten will. Dass der Stiefel im Genick von Uwe Boll muss quasi da sauber platziert bleiben. Ansonsten gewisses Wohlwollen für einzelne Szenen vielleicht vorhanden ist und weil sie sich mit so einem niedrigen Budget vor allem abquälen mussten. Das ist ja auch noch ein Unterschied. Uwe Boll hatte ja meistens, also hatte auf jeden Fall immer viel mehr Geld zur Verfügung als die. Hatte viel weniger Entschuldigungen dafür, dass das, dass da am Schluss sowas dabei rausgekommen ist. Das ist dann vielleicht der halbe Gnadenpunkt.
Ja, finde ich okay. Sind wir gar nicht so weit auseinander.
Nee, sehr gut.
Und wir haben die halbe Stunde nicht geschafft, aber wir schaffen die Dreiviertelstunde. Das schaffen wir auch selten.
Also ich meine, wir haben 2 Filme besprochen, also das heißt, wir sind jetzt bei 22 Minuten ungefähr pro Film, das ist ja schon, das ist
ich glaube,
ja
das ist Rekord. Das ist Rekord.
Ja, ist eindeutig.
Beim nächsten Mal nehmen wir dann wieder direkt auf, dann können wir euch auch ein paar Details erklären oder ich weiß auch noch, wer ist. Wobei das, ja, da übernehme ich kein Gewehr. Dafür ist normalerweise André zuständig. Also ich weiß auch teilweise während des Films nicht, wer ist. Aber
das hätten wir auch diesmal nicht. Ich habe mir das auch notiert, wer ist und so weiter und so fort. Dadurch wäre es nur noch verwirrender geworden, wenn wir jetzt angefangen hätten, dann wirklich überall zu sagen, so, oh, und dann ist Yuka, ist aber die kleine Schwester von Dingsbums, ne, und dann gibt's hier Naomi, das ist die, in die Seko verliebt ist, und das ist dann und so weiter und so fort. Die Leute hätten hinterher gesagt, so, wer ist jetzt was und wer hat sich auf dem Klo erhängt und wer kam dann und hat sie gerettet, und das wäre nur schlimmer geworden.
Das wären ja nicht nur die Leute hinterher gewesen, das wäre ich den ganzen Podcast über gewesen. Da hätte ich dich die ganze Zeit gefragt. Es gibt auch im Spiel, das Spiel fängt damit an, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, ob man rumrennt oder ob man einfach so mit dem Mauszeiger drauf geht. Auf jeden Fall ist das komplette Personal am Anfang in einem Raum. So, die gucken alle in deine Richtung, sind so aufgestellt in Reihe und Glied. Und du kannst dann quasi dir die ganzen Hintergrundgeschichten durchlesen. Das ist natürlich in einem Computerspiel als moderner Gamer, Anführungszeichen, schon totaler Horror für mich, ne? Wenn ich erstmal... Also mir geht's da ja wie wahrscheinlich den meisten Leuten, wenn es in einem Rollenspiel eine Stadt gibt, ja, dann versuche ich so lange wie möglich da nicht hinzugehen, weil ich keinen Bock habe, mit 50 Leuten zu reden, ja, habe ich keine Lust zu. Also ist immer mal einer ist okay, aber diese Hotspots mag ich nicht. Und wenn jetzt hier so ein Computerspiel damit anfängt, dass ich mir von 8 Leuten, die ich eh kaum auseinanderhalten kann, so ewig lange Hintergrundgeschichten und wie die zueinander steht, das habe ich doch danach schon wieder vergessen. Das ist ja, also wie gesagt, das Spiel ist sehr deep.
Ja, aber so Info- und Lore-Dumps sind auch bei mir verpönt. Bin ich ganz bei dir. Das kann man besser aufteilen. Ne?
So, du darfst jetzt nicht entscheiden, ob du heute schon entscheiden möchtest, was wir beim nächsten Mal machen oder das nächste Mal, weil als nächstes kommt ja außer der Reihe Borderlands direkt zum Kinostart.
Richtig, das ist der Plan. Ich kann es gerne jetzt schon bekannt geben. Ich würde sagen, hatten wir auch noch nicht, glaube ich, hoffe ich, denke ich. Also wir machen Hitman, die Verfilmung von Hitman, die erste aus dem Jahr 2007 von Xavier Gans, der damals von seinem Horror-Hit Frontiers gekommen ist und der die erste Hitman-Verfilmung gemacht hat und der ja jetzt auch gerade wieder quasi in aller Munde ist mit dem modernen Klassiker Under Paris, dem Film mit den Haien in der Seine, den man auf, glaube ich, Netflix bewundern kann.
Ja, hatte ich viel Spaß mit.
Spaß ist ja auch immer so ein breiter Begriff, Christoph.
Und hast du seinen letzten gesehen, den er davor gemacht hat?
Den Farang? Nee.
Das ist dein neuer Lieblingsfilm. Und jetzt ohne Scheiß. Also das ist der beste Martial-Arts-Klopper-Film, den ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe. Der kracht richtig rein. Und der Typ kann auch richtig kämpfen. Das ist richtig heftiger Scheiß.
Okay,
und der macht so viel Laune. Also das ist wirklich Bloodsport und besser. Also der
jetzt
knallt
bin ich
richtig
neugierig.
Rein. Den musst du gucken. Also gerade als Martial-Arts-Fan ist das eine absolut gesetzte Nummer.
Ich muss ja, okay, jetzt bin ich ja, ich bin gespannt. Ich bin
da
gespannt.
Kannst du ja in Vorbereitung auf den Podcast dann auch gucken und sagen, ob ich recht hatte.
Ja, okay, also dann, ja, also toi, toi, toi.
Mir fehlen auch noch ein oder zwei, mir fehlt dieser Bunkerfilm von Xavier Gens, ich habe vergessen, wie der heißt, wo so ein, irgendwie nach dem Atomschlag, die alle im Bunker sind und dann sich so nach und nach dann gegenseitig irgendwie anfallen. Und ich glaube, ansonsten habe ich aber alles von ihm gesehen. Muss ich nochmal checken. Okay. Da kann ich aber als Anlass nutzen, um die Filmografie zu vervollständigen.
Also ich hatte den ja eigentlich schon so ein bisschen abgeschrieben, muss ich sagen, weil ich hatte das Frontiers gesehen. Der war ja auch ganz, ganz, ganz geil eigentlich, glaube ich, so grob in Erinnerung zu haben. Auch ziemlich, sagen wir mal, heftig. Hitman war dann in meiner Erinnerung auch schon sehr, sehr mittelmäßig. Bin sehr gespannt, wie das wird, den nochmal zu sehen. Und dann habe ich, glaube ich, hinterher nochmal irgendeinen zwischendrin gesehen. Cold Skin oder so, ich weiß es nicht mehr. Ich habe den vor allem verwechselt auch. Ne? Ich habe damals erst gedacht so, ach, das ist ja krass, das ist der, der hier Brotherhood of the Wolf gemacht hat. Und das
aber
ist
aber Christoph
Gans. Ja. Das ist der falsche Gans, die falsche Gans erwischt. Und ich so, ah, shit. Okay. Ja, ist wichtig, seine Gans auseinanderzuhalten, ja, mit A, mit E, mit Xavier oder mit Christoph. Nicht so leicht, ja, nicht so leicht und fatal, wenn man da einen Fehler macht. Aber das, da können wir uns jetzt alle schon drauf freuen, ja, den Hitman-Film zu bewundern. Aber zwischendrin erstmal Borderlands, der auch wahrscheinlich fantastisch werden wird. Ja. Qualitätsfilmemacher Eli Roth, hat er uns je enttäuscht? Fragezeichen.
Ist der von, jetzt habt ihr es jetzt echt vergessen. Ich hätte jetzt gedacht, der ist von Rodriguez, aber der ist von Roth, ne?
Der ist von Eli Roth. Rodriguez, da wäre ja Hoffnung. Aber nein.
Naja, ich mag ja Eli Roth.
Ja, das war ja klar. Was, echt? Kevin Fever, ja?
Kevin Fever und natürlich vor allen Dingen Hostels 1 und 2. Vor allen Dingen 2 natürlich.
Ja, ja. Gut. Also Hostel 2 lasse ich vielleicht noch durchgehen. 1 ist eigentlich auch ziemlich
gut. Ja, 2 ist viel besser als 1, das ist eh klar. Ja. Aber das weiß ich noch, der war ja damals in Deutschland mindestens geschnitten. Und ich weiß nicht, ob da die Originalfassung schon zensiert oder verboten war. Und da hat aber der Hamburger Pressebetreuer von dem Verleih hat sich geweigert, die geschnittene Fassung zu zeigen und hat uns einfach in der Pressevorführung als einzige Vorstellung in Deutschland trotzdem die ungeschnittene Fassung gezeigt. Das war sehr schön, weil es die einzige Chance war, die in Deutschland im Kino zu sehen. Deswegen war ich dann einer von was weiß ich, 20 Leuten in Deutschland, die ungeschnittene Fassung auf einer Leinwand sehen konnten. Und das macht bei dem Film natürlich schon was aus.
Vermutlich.
Ja.
I don't know.
Ist so.
Ja,
aber wir wollten schon jetzt schnell hier raus.
Ja, genau, stimmt, ja. Wir wollen ja quasi eine neue Bestmarke im Podcasten setzen. Quasi den 100-Meter-Sprint unter den Podcastern. Also dann, das war die Besprechung von Corpse Party. Und wir freuen uns alle auf das, was in unserer Zukunft liegt. Wie immer, wenn ihr mehr von Christoph hören wollt, Leinwandliebe, filmstarts.de sind die Adressen. Und in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr mit uns durch diesen Podcast gestolpert seid. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.